Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. So, heute folgt Teil 2 mit Professor Dr. Robert Richter. Aber was ich noch vorn anstellen möchte, bei Teil 1 hat Robert den Anfangsteaser, die Hälfte vergessen.
Völlig vermasselt.
Und ich mein Schlusswort. Ihr könnt uns natürlich immer und dauerwährend Fragen schicken, die ihr an Professor Dr. Richter habt oder eben auch an uns unter info@performance-skills.de. Das vorangestellt, damit auch mein innerer Monk sagt, ja, Teil 1 ist wirklich abgeschlossen. Jetzt folgt Teil 2 und wir begrüßen wieder Professor Dr. Robert Richter. Hallo, schön, dass du nochmal bei uns bist.
Ja, hallo, schön, auch wieder bei euch zu sein. Das ist so langsam eine gute Tradition.
Ja. Ja, wir werden es fortführen. Sehr schön. Genau. Wir haben ein ganzes Paket voller Fragen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Es wird natürlich wieder sehr viel Input werden. Und freuen uns jetzt mit dir, Robert, ja, diese Fragen zu beackern.
Ganz kurz möchte ich nochmal einhaken. Diese Fragen sind nicht in unserem normalen Interviewstil, sondern so, wie wir sie von euch geschickt bekommen haben.
Genau.
Das nur zur Formulierung.
So ist es. Also manchmal formulieren wir ein bisschen um. Also auch nicht wundern, wenn ihr uns Fragen geschickt habt dann und wir merken, okay, von der Formulierung passt es gerade nicht so richtig, dann würden wir natürlich noch ein Komma mehr setzen. Genau. Ich würde gleich mit einsteigen. Robert, bist du bereit?
Ja, klar. Also schön bei euch zu sein und ich freue mich auf die Fragen und bin gespannt, manchmal selber über mich selbst, was mir dann dazu einfällt.
Das glaube ich dir gern, ja. Okay, die erste Frage, die ich gleich reinschieben möchte, beäugt so ein bisschen, glaube ich, eine große Angst, die viele haben. Und man merkt auch in den sozialen Netzwerken, dass es da immer so ein bisschen so leichte, was heißt Grabenkämpfe, aber schon so ein bisschen Angst herrscht. Und zwar haben wir die Frage bekommen, ob eben praktisch tätige Ergotherapeutinnen einen Nachteil gegenüber den neuen BewerberInnen mit einem Studienabschluss haben. Was denkst du darüber?
Ja, das knüpft ja eigentlich sehr gut an das Ende des letzten
Absolut.
Podcasts, den wir gemacht haben. Ja, und wo ich sagen würde mit einem Satz erstmal, das muss unbedingt vermieden werden. Ja, erstmal denke ich, um aus diesem Wüstensystem von Ausbildung, Studium, mit Ausbildung, nur Studium oder Ausbildung mit Studium und so weiter. Ja, was wir momentan haben, diese verworrene Ausbildungssituation, von der müssen wir erstmal runterkommen. Und ich glaube, es ist deutlich geworden in den letzten beiden Folgen, dass ich durchaus eine Vollakademisierung vertrete, aus den schon viel besprochenen Gründen in den letzten Folgen. Und dann hätten wir auch eine Klarheit im Ausbildungssystem. Und dann lässt sich nämlich auch ganz klar sagen, was ist mit denen, die schon im Beruf sind. Und wie gesagt, da muss vermieden werden, dass es da irgendwelche Nachteile gibt. Es braucht Anerkennungsregelungen, den nachträglichen Titelerwerb. Wer sich dafür mehr interessiert, muss beim letzten Podcast nochmal reinhören. Ja, aber aufwandarm zu einem Titel zu kommen, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und es geht auch um die Anerkennung einer Lebensleistung hier ganz klar. Und ich sage das auch unseren Studierenden immer, um da gar nicht erst Arroganzen entstehen zu lassen. Bilden Sie sich bloß nicht ein, wenn Sie jetzt mit dem Studium in die Praxis kommen, dass Sie irgendwie mehr könnten als die da schon 10 Jahre arbeiten.
Absolut. Ja,
wenn ich in meinem Berufsleben schon Hunderte oder Tausende von PatientInnen gesehen habe, dann habe ich einfach da auch einen unglaublichen Fundus an Erfahrungswissen. Und es wird ja in dem Bereich dann auch unterschieden zwischen interner und externer Evidenz. Also wo man sagen kann, die externe Evidenz ist das, was so die Wissenschaft liefert, wo man durch Studien zu Erkenntnissen kommt. Und die interne Evidenz ist aber diese individuelle Erfahrung, die man dann auch in ein systematisiertes und strukturiertes Handeln umsetzt. Wenn ich 20 Jahre im Bereich Neurologie arbeite, dann habe ich so viele Patientinnen und Patienten da gesehen, da macht mir so schnell keiner mit dem Hochschulabschluss was vor. Ja, also von daher würde ich einmal sagen, Ball flach halten, ja, keine Ängste haben, ja, da nicht nervös werden. Es wird einerseits rechtliche Regelungen geben und auch sich selber das Selbstbewusstsein nehmen und sagen, hey, ich habe Berufserfahrung und ich weiß schon, was ich hier tue.
Ja, finde ich einen guten Einwand. Ich würde die Frage noch mal kurz ein bisschen auseinanderklüseln, weil was mich so ein bisschen stört an der Frage ist, hier steht nämlich die praktisch tätigen Ergotherapeuten und die werden so ein bisschen noch gegenübergestellt mit denen, die einen Studienabschluss haben. Und es ist ja nun mal so, dass auch TherapeutInnen mit einem Studienabschluss auch praktisch tätige Ergotherapeuten sind und sein können.
Genau, ja. Ich hatte es auch so, aber weil da stand dieser mit den BewerberInnen, ne,
Genau,
mit einem,
ja.
das habe ich angenommen, die bewerben sich dann eben auch in der Praxis für praktische Tätigkeit. Aber
Genau.
ja.
Ich gehe gleich mit der nächsten Frage rein. Die nächste Frage, ja, die hat so einen Bezug zu unserem Teil 1, wo wir über Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen haben, wo man den, du hattest erzählt, zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich, kann man den Bachelor of Science wie so eine Weiterbildung machen, ne? Wer zahlt denn die Weiterbildung der arbeitenden Praktiker ohne Hochschulabschluss? Gibt es denn da schon eine
Ja,
Idee?
also momentan haben wir die ja noch gar nicht. Also haben wir noch gar keine Akademisierung in dem Sinne nur, oder keine Vollakademisierung. Und
Klar.
aber das ist also sehr spekulativ, ja, aber also meine Idealvorstellung wäre, dass hier der Staat auch mitverantwortlich ist. Also in Österreich hat das Schweizerische Rote Kreuz da die Oberhoheit. Ich weiß nicht, wie es da mit der Finanzierung geregelt ist. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich würde mal postulieren für Deutschland, dass man im Fall einer, wenn man sich für eine Vollakademisierung entscheiden würde und sagt, wir bieten den PraktikerInnen an, dass sie einen nachträglichen Titelerwerb machen, niedrigschwellig, dass man auch diese Weiterbildung an Hochschulen anbietet, als Weiterbildungskurse und dann auch die Kosten trägt, weil die auch die wissenschaftlichen Ausbildungen für in der Vollakademisierung wurden ja dann an öffentlichen Hochschulen vom Staat getragen. Ja, und da denke ich, diese Nachqualifizierung sollte auch in dem Maße dann möglich sein.
Also um da ein persönliches Wort reinzubringen, ich finde schon, dass das sehr wichtig wäre, dass eben Leute, die sich dafür interessieren, das nicht selber tragen müssen, weil eben diese Hemmschwelle besteht, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich habe doch schon so viele Jahre Berufserfahrung, jetzt wollen die auch noch, dass das alles akademisiert wird. Na gut, dann mache ich den Bachelor. Was? Den soll ich auch noch bezahlen? Es soll niedrigschwellig sein und eben eher eine Chance eröffnen, wie wir in Teil 1 schon erzählt hatten, neue Dinge mitzunehmen oder Lösungsansätze zu diskutieren, statt jetzt jemandem was aufzudrücken. Ja.
Genau, ja, es soll genau konstruktiv lösungsorientiert sein und wie gesagt, man muss dann auch wertschätzen, dass diese Menschen schon viele Jahre im Versorgungssystem tätig waren und da ihren Beitrag geleistet haben zur Gesunderhaltung der Bevölkerung. Und das kann man dann auch mal wertschätzen. Ja, es ging ja jetzt oft auch in der Corona-Pandemie, vor allem in der Pflege, darum, ja, dass da auch zu wenig verdient wird und die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Und wenn man dann mal danach sucht, was können wir den Menschen denn auch Gutes tun, die jeden Tag die Versorgung sichern, dann wäre das vielleicht, wenn es dazu kommt, ja, ein kleiner Beitrag, ne? Wir bieten euch hier mal was an, auch was ihr nicht bezahlen müsst, wie die ganzen teuren Weiterbildungen.
Ja, richtig.
Korrekt, korrekt, ja. Genau, Robert, wir haben ja, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, in der Folge 24 von Performance Skills haben wir über den Fachkräftemangel miteinander gesprochen. Und die nächste Frage gliedert sich sehr an diesen Fachkräftemangel an. Und zwar wurde gefragt, in welchen Handlungsfeldern wir TherapeutInnen aktiver werden müssen, um eine optimale Versorgungsqualität gewährleisten zu können, um eben den viel diskutierten Fachkräftemangel vorzubeugen.
Genau, also das knüpft ja wirklich sehr direkt an dieser Folge an und um das nicht alles zu wiederholen, werde ich versuchen, das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also meine erste, was, also was, wo müssen wir aktiv werden, um optimale Versorgungsqualität zu gewährleisten? Wissenschaft. Wir müssen aktiver werden im Bereich Wissenschaft. Das dient letztendlich auch zu einem Erhalt des Berufes, denn es können auch durchaus Berufe manchmal verschwinden oder marginalisiert werden. Ja? Gucken wir uns den Hufschmied an. Durch technischen, wissenschaftlich-technischen Fortschritt gibt es heute ja vielleicht ein Fünftel, ich weiß es gar nicht, Hufschmiede, wie noch vor 150 Jahren, weil auf einmal kam das Auto und dann brauchte man Kfz-Mechaniker und heute sind es dann auch schon Kfz-Mechatroniker. Also auch dieser Beruf macht eine Evolution durch. Und ja, und wir brauchen Wissenschaft, um unseren Beruf auch zu verteidigen, ja, um zu begründen, was können wir leisten, was tragen wir überhaupt zur Versorgung und zur Versorgungsqualität bei. Und dann ist natürlich eine Frage, um Versorgungsqualität zu gewährleisten, müssten wir an die Versorgungsstrukturen ran, was jetzt nicht nur an den TherapeutInnen liegt, aber eben auch. Denn wenn man etwas vom System möchte, muss man dem System das auch mitteilen. Und wenn das System dann dem nicht folgen möchte, muss man vielleicht auch etwas nachhaltiger werden in seinen Forderungen. Und das ist auch ein Teil von Professionalisierung, die ja mit der Akademisierung einhergeht. Also Ergotherapie, Physiotherapie ist zentral Versorgung von PatientInnen. Aber nicht nur, sondern es ist auch das Eintreten für Gesundheit und für den Berufsstand. Und wir treten in der Gesellschaft für Gesundheit ein. Und in unserem persönlichen Umfeld, genauso wie wir uns vielleicht irgendwo engagieren. Wir können uns auch in Gremien, in der Politik, in Verbänden organisieren. Und je stärker wir dort auftreten und mit einer starken Stimme sprechen, desto mehr werden wir natürlich auch gehört und können Versorgungsstrukturen ändern. Wir haben ja die Situation, wie viel Verordnung gibt es immer in der Ergotherapie auf so einem Rezept? Sind es auch sechs
Nee, es sind
standardmäßig?
meistens 10.
Sind meistens 10. Bei uns sind es in der Physiotherapie immer 6. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, und die müssen dann in der Physiotherapie, ich nehme an, in der Ergo auch in einer gewissen Zeit abgearbeitet werden, oder?
Natürlich, ja.
Ja. Ja, also hat man dann so und so viel Zeit. Also die Ärzte können ja sogar verordnen, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, einmal pro
Genau,
Woche und je nachdem hat
genau.
man Zeit. Aber das ist gar nicht mehr zielführend. Ich habe chronische Rückenschmerzpatienten und die sehe ich einmal. Ja, und dann erhebe ich den Status und dann kriegen die ihre Eigenübungsprogramme abgegradet und dann sehe ich die nach 3 Wochen nochmal und gucke, ob sich was positiv entwickelt hat. Und dann sehe ich sie nach 2 Monaten wieder. Ja, und das waren dann 3 Termine innerhalb meinetwegen von einem Vierteljahr, die ich brauche. Ich brauche keine 6 Termine. Andere Patienten brauchen statt 6 Termine vielleicht 10. Das heißt, diese darin Versorgungsstrukturen, die wenig Patientenzentrierung eigentlich zulassen. Da müssen wir ran, ja. Und da können eben TherapeutInnen auch aktiv werden, indem sie dafür eintreten. Und das hat auch ein bisschen was mit innerberuflicher Solidarität zu tun. Wir sind ja häufig in unseren Klein- und Kleinstpraxen so ein bisschen EinzelkämpferInnen. Und man muss sich kämpferisch zusammentun. Ja, die Hebammen haben das auch mal eindrücklich vorgemacht, wie man sich da Gehör verschaffen kann. Also wenn man gehört werden will, muss man sich auch hörbar machen. Und was können wir noch tun? Also wo müssen, ne, die Frage, in welchen Handlungsfeldern müssen TherapeutInnen aktiv werden, ist eben auch verknüpft mit der sozialen Anerkennung des Berufes. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir geschlossen dafür eintreten, dass wir eine Vollakademisierung bekommen, dass wir eine ordentliche Vergütung bekommen und dass es Aufstiegsmöglichkeiten gibt, also dass es keine Sackgassenberufe sind. Und ja, und dem folgend muss man auch eben diesen Fachkräftemangel jetzt nochmal zusammengefasst auf mehreren Ebenen denken. Das mit den immer mehr TherapeutInnen funktioniert nicht. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt in Vorbereitung auf die heutige Sendung, hat mich das nochmal so interessiert. Zwischen 2012, also 2012 gab es circa 53.000 ErgotherapeutInnen. 2016, also das ist ein Fünfjahreszeitraum, gab es 61.000 ErgotherapeutInnen. Das sind 15% Zuwachs. Erzählen Sie das mal am Handwerker. Ja, dass es einen 15-prozentigen Zuwachs bei den Arbeitskräften gab, da denkt er, das ist doch das Paradies. Und wie weit soll das noch gehen? Ja, können wir uns in solch 5 Jahresrhythmen immer 15% Steigerung, dann ist in einem Haus, wo 10 Personen wohnen, wohnen dann 3 Ergos. Oder das, ja, das ist, glaube ich, nicht vorstellbar, dass es immer mehr und immer mehr und immer mehr werden.
Genau.
Also müssen wir an die Versorgungsqualität ran. Und da sind wir wieder bei der Wissenschaft. Ja, da drehen wir uns im Kreis. Ja. Und vielleicht müssen wir auch mal selbstkritisch fragen, welche der PatientInnen sind überhaupt PatientInnen für uns?
Das fand ich in der Folge 24 schon sehr interessant, diesen Ansatz
Ja.
von dir. Muss ich wirklich sagen, ich habe da vorher nie so wirklich drüber nachgedacht und sehe diesen Fachkräftemangel mittlerweile aufgrund deiner Darstellung auch ein bisschen anders. Also, wer wirklich darüber ein bisschen mehr hören möchte, bitte Folge 24 nochmal anhören.
Ja.
Also, wirklich eine sehr interessanter Gedankengang, den du da aufgebracht hattest. Und ich hatte das ja auch, glaube ich, dann so formuliert, dass man immer wieder merkt, dass KlientInnen künstlich in Praxen gehalten werden, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Genau.
Ja, und ich hatte es ja das letzte Mal gesagt, ne, so dass diese Auseinandersetzung mit diesen Themen, die so viel diskutiert werden, verlangt nach kritischem Denken. Und da zählt das gute Argument, das wiederhole ich hier gerne nochmal, ne? Und
Ja.
das gute Argument ist eins, was möglichst viele, alle geht wahrscheinlich nie, aber möglichst viele der einflussnehmenden Faktoren berücksichtigt. Und das ist eben beim Fachkräftemangel in der öffentlichen Diskussion selten der Fall, da mal etwas facettenreicher zu schauen.
Absolut, ja. Okay, ich würde die nächste Frage gleich mal mit reinschieben. Erst einmal soll ich dir ausrichten, dass du ein unheimlich inspirierender Gast bist.
Oh,
Das
danke schön.
finden wir natürlich auch.
Können wir uns anschließen?
Ja.
Danke.
Und die Frage ist eben, wie du die Therapieberufe der Zukunft siehst. Also wie siehst du die Therapieberufe der Zukunft? Das sind ein paar mehr Fragen. Ich lese jetzt alle mal vor, vielleicht können wir ein bisschen aufdröseln dann. Genau. Und du sprachst ja auch von der Verschmelzung der Physio- und Ergotherapie. Wie kann das aussehen? Ich glaube, in der letzten Folge hast du schon ein bisschen was angesprochen darüber. Wie kann das aussehen? Und wie muss sich sowohl Ergo auch als Physiotherapie in der Zukunft positionieren? Da haben wir ja auch gerade schon einiges dazu gehört. Welche Kompetenzen müssen wir erwerben und welche Verantwortungsbereiche übernehmen, um in einem Professionalisierungsprozess mehr Autonomie übernehmen zu können? So, jetzt bist du dran.
Ja, also das klingt auch wirklich nach einer Person, die sich aktiv damit beschäftigt und
Total.
auseinandersetzt. Ja,
Schöne
also das
Fragen, ja.
ist sehr substanziell, was da angesprochen wird. Und das ist aber auch wirklich schwer zu beantworten. Wenn wir mal am Anfang anfangen, wie sieht die Zukunft der Therapieberufe aus? Ich denke, eine gelingende Zukunft ist eben an eine Professionalisierung geknüpft und die wiederum an eine Verwissenschaftlichung, also das Ganze auf ein wissenschaftliches Fundament zu stellen. Und das wiederum hängt mit Akademisierung zusammen. Und weil das auch ein Selbstbehauptungsprozess gegenüber anderen ist. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Am Ende gibt es einen gewissen Konkurrenzkampf um den Topf der Mittel, die dem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Und da geht es auch immer ein Stück weit um Selbstbehauptung. Und ich denke, das ist ein Punkt, der mir wichtig ist. Wir müssten eigentlich raus aus dem Gesundheitsmarktdenken hin zu einem öffentlichen und solidarisch finanzierten, also wirklich solidarisch finanzierten Gesundheitssystem, um diese Konkurrenzen da vielleicht auch ein Stück weit rauszunehmen, weil wir wollen interprofessionelle Versorgung und dann sind wir in der interprofessionellen Versorgung und dann guckt aber innerhalb der interprofessionellen Versorgung jeder danach, wie er das größte Stück vom Kuchen abbekommt. Und da gibt es sehr wirkmächtige Akteure und da gibt es eben auch uns. Und wir gehören nicht zu den wirkmächtigen Faktoren, wenn es um den Streit um den Kuchen geht. Und ich frage mich auch immer, ob es eben sinnvoll ist, dass es diese starke Privatisierung im Gesundheitssystem gab, weil jede kleine ergotherapeutische, physiotherapeutische Praxis muss in erster Linie daran denken, dass sie schwarze Zahlen schreibt, weil sie sonst zumachen kann. Das ist jetzt vielleicht eine ethische und eine philosophische Frage auch. Kann man im gleichen Maße marktwirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich denken und in der Versorgungsqualität denken? oder nimmt automatisch, wenn man primär betriebswirtschaftlich denken muss, die Versorgungsqualität den Platz 2 ein. Also ja, Kostendeckung vor Versorgungsqualität. Das ist jetzt, das stelle ich als Frage in den Raum, ne? Ich habe da keine fixe Antwort. Aber wie wäre es ja, Therapieberufen der Zukunft, wenn wir wirklich Versorgungszentren hätten, wo wir interprofessionell sind, wo Ärztinnen sind, wo Ergos, Logos, Physios sind, wo vielleicht auch noch soziale Arbeit mit drin ist und Psychologie, wo PatientInnen zumindest in unseren städtischen und kleinstädtischen Bereichen ein Anlaufzentrum haben, wo sie die komplette Versorgung oder die komplette Basisversorgung zumindest finden können und nicht verteilt über die Stadt überall Kleinstpraxen, weil das hatte ich ja auch schon angesprochen. Jede kleine betriebswirtschaftliche Einheit braucht eine Verwaltung, braucht Räume und je größer das wird, desto geringer ist der prozentuale Anteil an Verwaltungskosten zum Beispiel. Ja, oder Räume könnten auch mehrheitlich genutzt werden. Ja, und solche Dinge. Und wenn wir uns dahin entwickeln würden, uns mehr zusammenzubringen, nicht nur als Therapieberufe, sondern darüber hinaus, das wäre, glaube ich, ein großer Schritt. Die Verschmelzung von Physio und Ergo, also das ist wirklich sehr hypothetisch und ich bin da auch nicht klar, ob das gut oder schlecht wäre oder ob es die Option gibt. Es gibt ein berufliches Selbstverständnis in beiden Berufen, in der Ergo und in der Physio. Es gibt aber auch große Schnittmengen. So, und werden vielleicht irgendwann die Schnittmengen so groß, dass sich eine Trennung nicht mehr lohnt, sondern dass wir sagen, wir sind halt sowas wie Bewegungstherapeuten oder so. Wir bringen Menschen in Bewegung und dafür haben wir verschiedene Instrumente. Ja, ich habe auch gelegentlich schon mitbekommen, den Diskurs in der Ergotherapie über Handwerk, ja oder nein. Ja, das glaube ich, ist bei euch ein großes
Das
Thema, dass es
definitiv.
da Pro und Contra gibt, ob das noch zeitgemäß ist, ja, und ob das dem Ansatz der Betätigung in der modernen Gesellschaft noch gerecht wird oder nicht. Ja, das und so gibt es innerberufliche Streitigkeiten. Bei uns ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Hands-on und Hands-off. Ja, sollen wir die Patienten noch so viel anfassen oder sollen wir sie viel mehr anleiten und beraten? Und ja, das und dann gibt es aber auch zwischenberuflich eben ja sowohl Streitpunkte als auch große Einigkeiten in manchen Bereichen, wo ich denke, das ist gar nicht mehr trennbar. Also dieses alte Bild, der Physio macht die untere Extremitäten, der Ergo die obere,
Gibt
das
es
ist ja
noch?
schon aus dem. Ja, das habe ich auch gehört, dass es sowas noch gibt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wir leben im Zeitalter, wo wir ganzheitlich denken und den Mensch als Ganzes und in Bezug der Bewegung in funktionellen Ketten denken und über Faszientheorien reden.
Ja,
Und
aber
dann.
das ganz, ganz kurz. Ich habe auch
Ja.
Einrichtungen noch gar nicht so lange her erlebt, die automatisch, wenn es ein Armlabor gibt, dort Ergotherapeuten arbeiten und wenn es dort Robotertechnik für Beine gibt, da arbeiten Physiotherapeuten drin. Also das,
Ja,
ne, da fängt
also,
es ja schon an dann, ne? Also das.
ja, das ist, ja, weiß ich nicht, das ist vielleicht auch so, vielleicht bin ich da auch engstirnig, also das weiß ich nicht, aber ich kann mir den Menschen so zerteilt nicht vorstellen, ja, ich
Ich auch
denke,
nicht.
wenn ich an der Hand arbeite, muss ich auch den Schulterbereich und den Rumpf sehen und da hängt dann noch irgendwie das Becken dran und am Ende stehe ich mit beiden Füßen auf dem Boden und von da leite ich jede Bewegung ein, ja, also ich kann das gar nicht voneinander losgelöst mehr denken. So. Von daher sind es vielleicht unterschiedliche Tätigkeiten, die man bezogen auf den ganzen Menschen ausübt. Ja, aber so die Trennung in verschiedene Teile. Ich meine, dass ein Zahnarzt für die Zähne da ist, ist irgendwie klar, ja, aber wir sagen doch, wir wollen am Ende wollen wir doch im Sinne der ICF Teilhabe. Und Teilhabe funktioniert nur, wenn die Aktivitäten funktionieren und die ist immer ganz körperlich. Ja,
Absolut,
so.
ja.
Und das heißt also zu der Verschmelzung von den Berufen, da kann ich wirklich nicht viel sagen, weil da gibt es, glaube ich, auch keine Konzepte und Ideen. Das sind nur eher vage Vorstellungen. Ja, und ja, wie muss man sich letztendlich für die Zukunft positionieren? Und da kommen dann noch andere Facetten wieder rein. Und das ist schon wesentlich konkreter als diese Verschmelzung der Berufe, ob man zum Beispiel über eine Kammer nachdenkt. Ja, weil eine Kammer einer Berufskammer natürlich einem viel mehr Kompetenz in der Selbstverwaltung gibt. Die Ausbildung und die Weiterbildung wird dann berufsintern geregelt und nicht mehr von außen. Ja, dann schreiben die Kassen nicht mehr vor, was ein Physio oder ein Ergo können muss, sondern das macht der Beruf selbst. Aber auch das wird kontrovers diskutiert. Es gibt Pros und Kontras. Ja, auch häufig, dass es zu wenige in jeder Berufsgruppe sind, um eine eigene Kammer zu haben. In einer Therapeutinnenkammer würden die Ergos und die Logos haben da Vorbehalte wegen der Übermacht der Physios, was vielleicht auch nicht ganz unberechtigt ist, ja, wenn dann Mehrheitsentscheidungen getroffen werden. Also das ist aber etwas, was aus meiner Sicht die Berufe nach vorne bringen könnte, wenn wir da mehr Selbstverwaltung für unsere Interessen durch ein Kammersystem bekommen. Genau. Und ja, wenn wir über die Verschmelzung der Berufe nachdenken, also jetzt geht es erstmal darum, neue Berufsgesetze zu kriegen in den nächsten Jahren. Und die gelten dann wieder 20 bis 30 Jahre. Und wir müssen aber vielleicht auch mal, was ist in 50 oder 60 Jahren? Ne? Gerade auch so Verwissenschaftlichung ist auch kein Tagesgeschäft. Das dauert auch gern mal 100 Jahre, bis sowas abgeschlossen ist und geht über Generationen hinweg. Genau. Dann war noch der letzte Punkt, welche Kompetenzen wir erwerben müssen,
Genau,
um
genau.
Verantwortungsbereiche zu übernehmen.
Genau.
Genau, um im Professionalisierungsprozess mehr Autonomie übernehmen zu können.
Genau. Also im Grunde steckte da die Antwort schon ein bisschen in der Kammer mit drin, ne? Kammer bringt Autonomie. Und welche Kompetenzen müssen wir erwerben und welche Verantwortungsbereiche übernehmen? Ich denke, wir brauchen eben die Wissenschaft. Wir müssen uns wissenschaftlich qualifizieren, da auch die Karrierewege haben. Nicht in der Verbachelorisierung stecken bleiben, sondern Masterstudiengänge, Promotionsmöglichkeiten haben. Dafür müssen wir an Universitäten, weil die haben das Promotionsrecht und nicht auf der Ebene der Fachhochschulen oder der Hochschulen für angewandte Wissenschaften verbleiben, sondern wir brauchen eben auch Lehrstühle an Universitäten, an denen dann originär berufsspezifisch promoviert werden kann. Das treibt den Professionalisierungsprozess ja voran. Gleichzeitig müssen wir uns darum kümmern, wie die Wissenschaftsprofessionsbeziehung gestaltet wird. Also wie wollen wir auch Transfer gewährleisten von Erkenntnis in die Praxis, aber auch umgedreht. Ja, wie behält die Wissenschaft den expliziten Blick für die wirkliche Praxis und für die, die da zu versorgen sind, die PatientInnen. Und ja, deshalb Verantwortungsbereiche übernehmen heißt eben auch Professuren zu besetzen, Forschung zu betreiben. Und da sind die PraktikerInnen übrigens auch nicht raus, weil es wird ja nicht nur an Hochschulen oder Instituten geforscht, sondern es gibt ja auch ganz viel Praxisforschung. In der Medizin ist das ja sehr gängig, dass auch selbst niedergelassene Ärzte, wenn die ein bestimmtes Patientenklientel besonders viel haben, über die über viele Jahre Daten erheben und das auch wissenschaftlich auswerten. Ja, die ganze Anwendungsforschung. Also auch da kann man sich im Praxisbereich gut etablieren, ohne dass man Patienten sein lassen muss. Kann man trotzdem Wissenschaft machen im Sinne von Anwendungsforschung.
Ich finde es immer wieder schön, wie du, wenn du Dinge ansprichst, das möchte ich jetzt gerade mal erwähnen, nicht nur eben in eine Richtung powerst, also zum Beispiel die Therapeutenkammer oder sowas, sondern auch positiv wie negativ auflistest und aber auch immer wieder in unseren ganzen Themen die Praktikerin, also halt eben auch Therapeuten und Therapeutinnen, die jetzt keinen Bachelor haben oder Master oder wie auch immer haben, mit einbeziehst und einfach auch sagst, die sind wichtig, weil ich glaube, das kommt nämlich in dem ganzen Diskurs und da sind wir wieder beim Schwarz und Weiß sehen von vom Folge 1 oder von Teil 1 diesem langen Q&A. Ja, dass es eben kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass wir voneinander profitieren können und durch die Akademisierung eine Bereicherung erfahren können, ne? Genau. Und dass kein Zweig vergessen wird, ganz wichtig, sondern alle mitgenommen werden in den Bereichen, wie wir es gestalten können, zum Beispiel durch ein niederschwelliges Angebot, wie wir jetzt gerade in der Folge 2 zum Beispiel kurz thematisiert haben. Zu guter Letzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar in Folge 24, auf die wir jetzt schon ein paar Mal verwiesen haben, kamen auch noch mal so ein paar Gedanken zum Klimawandel. Ja, der ist gerade in aller Munde und jetzt denkt sich der oder die Ergotherapeutin, oh Mann, jetzt darf ich mich damit auch noch auseinandersetzen. Was hat denn das jetzt mit uns Heilmittelerbringern zu tun? Ich habe so viele Sachen im Kopf. Was können wir denn da noch tun? Aber ich möchte diese Frage noch mal reinbringen, weil wir hatten es, wie gesagt, schon mal thematisiert. Erzähl uns doch deine Gedanken noch mal dazu.
Ja, das, also ich höre schon den nächsten Podcast um die Ecke kommen. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt ja gerade am Ende meines Forschungssemesters bin. Also man hat dann an der Hochschule alle 4 Jahre die Möglichkeit, mit Projekten ein Forschungs- und Fortbildungssemester zu beantragen, wo man dann keine Lehre hat und sich ganz darauf konzentrieren kann. Und ich hatte einen großen Schwerpunkt in dem Forschungssemester und das war für mich auch ein Stück weit Fortbildung, mich in dieses Thema einzuarbeiten, weil ich das als relevant betrachtet habe und mir am Anfang es genauso ging, ich gedacht habe, ja, was machen wir schon? Aber man muss es auch wieder von mehreren Seiten betrachten. Und eine Seite ist, da fangen wir mal mit dem Positiven an, dass wir uns darüber Gedanken machen, was tragen wir eigentlich jetzt schon zur globalen Gesundheit bei? Weil die Grundannahme ist natürlich, dass es gesunde Menschen nur in einer gesunden Umwelt geben kann. Wenn unsere Luft verseucht ist, dann kriegen wir Atemwegserkrankungen. Das verkürzt unsere Lebenszeit und das belastet das System, genauso wie die zunehmende Hitze massive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Und wir bringen Menschen in Bewegung. Das heißt, wir sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, hier, geh zu Fuß, ja, geh in den Wald, geh durchs Feld, beweg dich in der Natur, atme gute Luft. Das wird dir gut tun für deine Arthrose, um wieder nach einer Operation in Gang zu kommen. Ja, das heißt, wir nehmen ja schon in gewisser Weise Einfluss darauf. Also nicht immer nur gucken, was muss man alles tun, sondern was tun wir eigentlich schon? Vielleicht so ein bisschen erstmal sich positiv auch verstärken. Und dann können wir mal gucken, was ist eigentlich im Argen. Und ja, alle wollen klimaneutral werden. Es gibt Hochschulen, die wollen klimaneutral werden. Es gibt ganze Staaten, ja, also unter anderem ja Deutschland, aber Frankreich ist da noch ehrgeiziger, die klimaneutral werden wollen. Aber wenn etwas Großes klimaneutral werden will, muss es auch das Kleine sein. Also jede physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische und Arztpraxis kann erstmal gucken, ah, wie werden wir denn klimaneutral? Und dazu muss man vielleicht auch wissen, dass das Gesundheitssystem global mit laut Lancet Report circa 4,4% an den Emissionen beteiligt ist. Das ist mehr als der Flugverkehr, ja, der circa mit 3, irgendwas an den Emissionen beteiligt ist. Natürlich sind da die Physios und Ergos nicht die Haupttreiber. Ja, da die OPs spielen da eine große Rolle. Der ganze Betrieb von großen Kliniken. Ja, ich meine, das haben wir alle vor Augen. Wenn ich in einer Klinik den Flur lang gehe, da brennt 24 Stunden am Tag das Licht. Ja, abends wird es vielleicht ein bisschen gedimmt, aber es muss immer Licht an sein. Ja, und das passiert zigtausendfach auf der ganzen Welt. Und natürlich ist auch hier so, dass es in den ersten Weltstaaten ist die Beteiligung an Emissionen noch wesentlich höher, über 5% in Entwicklungsländern, eher unter 3. Ja, also auch hier ist der globale Norden wieder mehr gefragt. Also können wir doch mal schauen, wie wir unsere Einrichtung klimaneutral kriegen. Das ist zum Beispiel schon mal ein Ansatz. Und da beschäftigen wir uns auch gerade bei Physios für planetare Gesundheit. Das ist eine Untergruppe von Health for Future. Beschäftigen wir uns damit mit so Aspekten für eine klimaneutrale Physiotherapiepraxis. Aber das ist wahrscheinlich 1:1 auch auf die Ergotherapie übertragbar. Und dann ist natürlich die Frage, wo uns das sehr stark berührt, diese Klimakrise. Ich spreche nicht so gern vom Klimawandel, weil so ein Wandel, da kann man immer auch sagen, Wandel kann auch total positiv sein. Die Ausbildung in der Ergo und in der Physio soll sich wandeln, und zwar hin zur Akademisierung, ist total gut, finde ich. ich würde dann lieber es so benennen. Ja, ich würde es dann lieber so benennen, wie es ist. Es ist eine Klimakrise und die zeigt sich immer nachdrücklicher. Und auch wenn sie, sagen wir, für unsere Wahrnehmungsorgane zu langsam kommt, aber ich glaube, mittlerweile gibt es genug Belege dafür. Ja, dass Die Krankheitsspektren verändern sich einfach da durchaus, beispielsweise bei den Atemwegserkrankungen, hatte ich schon erwähnt, ja, Luftverschmutzung führt oder verstärkt Atemwegserkrankungen, aber eben auch Adipositas durch die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie betreiben, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Allergien, Hitzetote oder Hitzeschäden. Also das sind auch Erkrankungen oder Folgen von Erkrankungen, die zunehmen und die letztendlich auch Auswirkungen auf eben Erkrankungen haben, die wir bei uns behandeln. Wie zum Beispiel nach Herzinfarkten oder okay, die Ergo nicht so, aber die Physio schon, aber Schlaganfälle sind ja auf jeden Fall ein Thema in beiden Berufsgruppen.
Ja.
Ja, und man hat es nicht so auf dem Schirm, aber es gibt da Zahlen drüber, die habe ich jetzt so ad hoc hier nicht parat, aber die Anzahl der Hitzesommer hat ja beträchtlich zugenommen in den letzten 20 Jahren und damit auch die Anzahl von Hitzetoten. Und da reden wir von einer Übersterblichkeit. Das heißt, das sind jetzt nicht Menschen, die sowieso schon nahe am Lebensende waren, sondern die wirklich vorzeitig gestorben sind, weil sie Hitzeschaden erlitten haben. Und das geht europaweit in den Sommern 18, 19 zum Beispiel in die Zehntausende. Ja, also wenn man die Hitzetoten der letzten Dekade zusammenzählt, dann ist das eine erschreckend große Zahl. Und ja, wir sind eben ExpertInnen für Bewegung und damit auch dafür, Menschen vom Auto wegzubringen, aufs Fahrrad, auf die Füße, vielleicht auch mal dann langsamer zu sein, aber dafür gesünder für sich und für die Umwelt. Und das ist eben auch ein Thema, dem wir uns annehmen müssen, weil einfach jeder Mensch in der Gesellschaft von dem Thema betroffen ist. Und ein zweiter Punkt, oder ja, das war jetzt das erste große Thema, so die Praxen und was ist unser Anteil an der Verschmutzung, aber auch am guten Tun. Und was wir nämlich noch Gutes tun können, ist, PatientInnen mitzunehmen im Sinne der Teilhabeförderung über Bewegungsförderung. Und es gibt da einen interessanten Ansatz bei den MedizinerInnen, die da auch wieder, schon wieder ein ganzes Stück weiter sind, die sogenannte Klimasprechstunde. Das heißt, ein Konzept, dass HausärztInnen in ihre Sprechstunden Aspekte des Klimabewusstseins einbauen, und zwar in dem Maß, wo es auch für die Patienten gesundheitsförderlich ist. Also sprich zum Beispiel in Bereichen der Ernährung. Ja, wenn ich mich anders ernähre, esse ich vielleicht auch dann nicht mehr Lebensmittel, die um die ganze Welt geflogen sind, obwohl die auch hier wachsen oder obwohl die hier wachsen, viel gesünder sind als die weit transportierten. Oder ich ernähre mich eben regional oder aus ursprünglich belassenen Lebensmitteln und nicht vorverarbeiteten Lebensmitteln. Ja. Und sowas in therapeutische Prozesse einzubauen, das ist ein spannendes Thema, finde ich, womit wir uns auch beschäftigen können und was aus meinem Sinn auch den Arbeitsalltag durchaus bereichern kann. Und was ich für mich aus dem Thema auch mitnehme, ist es mehr in die Ausbildungen zu integrieren, es als Querschnittsthema mit reinzunehmen, also nicht als Add-on. Ja, wir brauchen nicht noch ein Modul mehr zu Planetary Health, sondern es spielt ja überall eine Rolle, wenn wir in der Ausbildung sind. Ja, und natürlich brauchen wir auch in dem Bereich dann noch Forschung. Und es ist ganz interessant, also wenn sich ZuhörerInnen, die hier dabei sind, dafür interessieren, es gibt ein Handbuch Grüne Praxis, heißt das. Das hat die Ortsgruppe von Health for Future Hamburg rausgegeben. Ich weiß nicht, ihr könnt es, ich kann euch gerne auch den Link schicken, könnt ihr es auf der
Sehr, sehr
Seite
gern. Packen wir in
eurer
die Beschreibung.
Postcard. Genau. Ja, das ist gibt's kostenfrei zum Download und das ist ganz praxisorientiert, ist auch nicht viel. Also es ist schnell durchzuarbeiten oder durchzusehen, ja, wie man in der Praxis auch mit sehr einfachen Mitteln schon eine große Wirkung erzielen kann. Und wie gesagt, wir machen bei Physios für planetare Gesundheit jetzt ein Posterprojekt, was dann Praxen aufhängen können. Zwei Poster. Das eine Poster ist eben genau so. Was tun wir sowieso schon für die planetare Gesundheit durch unseren Beruf? Und was können wir noch tun, um es noch besser zu machen? Das ist so das zweite Poster. Und im Wer uns da auch mal kennenlernen möchte, mal ein bisschen Eigenwerbung, aber nicht für mich, sondern für die Sache, auf der Therapie Leipzig 2022, die dort im März stattfindet, die ja Ergos, Logos, Physios, aber auch MedizinerInnen und SportwissenschaftlerInnen anspricht, die größte Reha oder die größte Therapiemesse Deutschlands, die wird wieder hoffentlich in Präsenz stattfinden 2022. Und die VeranstalterInnen haben uns eine 100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung gestellt, wo wir uns mit diesem Anliegen Planetary Health dort präsentieren können und mit den ja, 19.000 Menschen, die die Messe immer so circa besucht haben und den, ich glaube, das sind circa 5.000 Menschen, die den Kongress dort besuchen, dass wir mit denen ins Gespräch kommen können. Und das ist, denke ich, eine tolle Sache und wir machen das natürlich auch ehrenamtlich. Deshalb habe ich hier auch keine Scheu, das hier anzusprechen, weil wir das alle auch mit so Herzblut machen und aus Engagement für die Gesellschaft und den Planeten. Genau.
Sehr schön. Vielen Dank für die Info auf jeden Fall. Und es nimmt meine letzte Frage, die ich zu der letzten Frage hatte, vorweg, welche Tipps du geben kannst, eben für eine Praxis, was man für Kleinigkeiten ändern kann. Aber wir haben ja jetzt zugehört und wir können uns dann aus dem Link in der Bio oder von dem von der Beschreibung dieses Buch, wie ist es nochmal, Grüne Praxis?
Handbuch Grüne Praxis, ja.
Handbuch Grüne Praxis können wir uns da nochmal einlesen, für die, die es interessiert.
Oder Praxen, ja, Handbuch Grüne Praxen,
Praxen.
Mehrzahl, ja. Aber es ist
Okay.
ganz einfach, es ist ein dreischrittiges Verfahren. Also erstmal ist es ein total cooler Weg, klimaneutral zu werden. Ja, man ermittelt seinen ökologischen Fußabdruck, dann identifiziert man Einsparungspotenzial und am Ende kann man das, was an Emissionen noch übrig bleibt, über Zertifikate, die dann zum Beispiel mit Baumpflanzungen verbunden sind, frei kaufen sozusagen.
Ah
Und
ja.
somit kann man das auf null, ja. Und da stecken natürlich viele kleine Schritte hinter, aber viele davon sind sehr einfach und überhaupt nicht teuer und vieles spart sogar am Ende dann auch Geld. Ja, das ist dann vielleicht auch mal interessant.
Super interessant. Nee, das kannst du uns gerne mal rüberschicken und dann würden wir das wirklich in die Infobox packen für die HörerInnen.
Genau. Und dann darf ich jetzt das Ende des
Ende einläuten.
Q&As einläuten. Zumindest für dieses Mal. Mal schauen, ob wir jetzt wieder viele Fragen zugeschickt bekommen. Sehr, sehr gerne auf jeden Fall, liebe ZuhörerInnen. Schickt uns Fragen zu, wenn euch da noch was auf den Nägeln brennt. Ich denke, wir können Professor Dr. Robert Richter noch mal stalken und ihn einladen. Und genau. Ihr könnt auch uns einfach ein Feedback geben, ob euch die Folge gefallen hat oder einen Kommentar dazu abgeben, wie ihr das seht. Gerne in Instagram oder auch in Facebook in die Kommentarspalte oder ihr schreibt uns unter info@performance-skills.de. Diesmal habe ich es nicht vergessen.
Sehr gut, sehr gut. Genau. Ich sage Robert, danke nochmal für diese wirklich sehr, sehr gute, strukturierte Beantwortung dieser Fragen, die uns
Ja.
geschickt wurden. Und ich bin sehr, wie gesagt, glücklich über diese Fragen. Und ich finde, ich glaube, bisher noch keine Folge so viele Fragen überhaupt bekommen, dass wir also so viel Zuschrift bekommen haben. Und das spricht nur für dich, Robert. Also nochmal vielen, vielen Dank von meiner Seite. Und ich denke, dass wir bestimmt uns nochmal hören werden.
Ich danke euch vielmals. Es ist wirklich jedes Mal total entspannt mit euch und ich finde, es ist eine total schöne Atmosphäre, mit euch zu sprechen und freue mich natürlich auch, wenn es gut ankommt und die Leute bewegt, die dort draußen zuhören. Ja, vielen
Super.
Dank also für die Gelegenheit auch.
Sehr gerne und vielen Dank. Und wir hören uns wieder. Macht's
Ja,
gut.
bis
In dem
dann.
Sinne.
Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Pod.